Ja, Lieder, die die Ehre Gottes betonen, sehr passend für den heutigen Abend. Denn darum soll es gehen. Wir haben am Anfang gehört, Silas hat es gesagt, wir sind im Propheten Maleachi unterwegs. Wir denken über diesen Propheten nach und ich hatte gesagt, dass dieser Satz zurück zur ersten Liebe, dass das Hauptthema von Maleachi ist. Das ist sein Anliegen. Er ruft gläubige Menschen zu etwas zurück, wo sie am Anfang mal waren. Die erste Liebe, als sie gläubig wurden. Auch wir kennen das. Als wir gläubig geworden sind, da wissen wir, was das bedeutet. Die erste Liebe für den Herrn zu haben, ihm zu folgen, ihn zu ehren, ihn zu lieben. Und dann kommt vielleicht auch irgendwann Müdigkeit ins Glaubensleben. Bei den Menschen damals zur Zeit Maleachis war das so. Und so musste Maleachi kommen und im Auftrag Gottes zurückrufen zur ersten Liebe. Maleachi tut das, indem er 6 Briefe abgibt, 6 Einzelthemen betont. Den ersten Brief haben wir uns gestern angesehen, zurück zur ersten Liebe. Und dann im ersten Brief, Gottes Liebe ist keine Lüge. Denn das war das größte Problem, was das Volk Israel damals hatte. Sie zweifelten an der Liebe Gottes. Und wer an der Liebe Gottes zweifelt, wie will er dann mit großer Hingabe und Liebe für Gott leben? Es geht kaum. Wir müssen überzeugt sein, dass Gott ein Gott der Liebe ist, dass er mich und dich liebt in Christus und dass er Gutes mit uns vorhat. Der zweite Brief, um den geht es heute Abend, der ist ein bisschen länger. Wir haben ihn gerade auch gehört. Ja, er ist länger. Und wir merken jetzt in den nächsten Briefen, die noch kommen, jetzt kommen alles Auswirkungen für Menschen, die die erste Liebe verlassen haben. Was passiert mit ihnen? Wie leben sie? Was lassen sie hinter sich? Einleitend habe ich euch mal ein paar Dinge mitgebracht. Meine Frau und ich, wir haben früher Jugendarbeit gemacht, haben uns viel um junge Leute gekümmert. Wir waren damals auch noch ein bisschen jünger. Und aus dieser Zeit steht noch eine Kiste bei uns im Keller. So eine große Bananenkiste, da sind viele alte Sachen drin. Und zwar hatten wir damals, vor vielen Jahren, sind wir mal auf Flohmärkten unterwegs gewesen und haben lauter Sachen gekauft, die Jugendliche überhaupt nicht haben wollen. Ja, das muss jetzt keinen großen Sinn machen. Wir fanden das damals irgendwie schön. Weil wir dachten, wenn wir Jugendarbeit machen und wir machen mal Spiele mit den Jugendlichen, dann gibt's als Preise Sachen, die sie überhaupt nicht haben wollen. Und da sind wir auch fündig geworden. Manche Dinge sind wir damals losgeworden bei Spielen, manche Dinge nicht. Sie stehen immer noch bei uns in unserem Keller. Ich zeige euch mal ein paar Dinge, die wir da ganz billig auf Flohmärkten bekommen haben. Also das sind jetzt Dinge, die Jugendliche nicht gut finden. Es kann ja sein, dass ich inzwischen in das Alter gekommen bin, dass ich es schon wieder schön finde und mir das zu Hause hinstelle. Aber unter anderem haben wir das auf dem Flohmarkt gefunden. Guck mal, das ist so ein schöner Bilderrahmen, der ist schön flauschig. Ja, mit einer Rose hier oben dran und wir dachten, also das gefällt Jugendlichen garantiert nicht. Gut, also das ist in der Kiste drin. Dann haben wir passend zu diesem Bilderrahmen mit der Rose auch noch eine Blumenvase gefunden. So schön, also so ein Stiefel ist das, ne? 2 Tauben hier drauf, schöne Rosen drum. Da habe ich auch gedacht, also das wird Jugendlichen garantiert nicht gefallen. Das ist auch noch in unserer Kiste. Und das Schönste, was wir auch wirklich nie weggegeben haben, auch nie versucht haben wegzugeben, ist das hier. Guck mal, das haben wir auf einem Flohmarkt mal gefunden. Das ist eine aufblasbare Torte. Die verliert langsam ihre Luft. Ich blase sie noch mal auf. Moment. So, die ist schon ein bisschen löchrig geworden. Aber das fand ich ja ganz großartig. Eine aufblasbare Geburtstagstorte. Da steht Happy Birthday drauf. Und das ist ja praktisch und kostengünstig. Die kannst du immer wieder benutzen. Wenn du zu einer Geburtstagsfeier gehst, du lieferst diese Torte ab und garantiert will die der Beschenkte nicht haben. Du nimmst sie wieder mit. Und so ist sie immer wieder verwendbar. So, jetzt stellt euch mal folgende Situation vor. Als mein Vater 70 wurde, war ich für das Programm zuständig. Ich habe ein bisschen was an Liedern zusammengestellt, ich hatte eine Präsentation, habe ein bisschen was aus seinem Leben erzählt. Mein Vater wurde 70 und ihr stellt euch vor, jetzt komme ich als Sohn, komme in diese Geburtstagsfeier, leite das Programm und sage dann noch ein paar warme Worte zu meinem Vater und ganz am Ende hole ich diese Torte raus und sage, Papa, alles Gute zum 70. Das ist für dich. Von deinem dich liebenden Sohn. Nicht vorstellbar, oder? Mein Vater würde vermutlich gute Miene zum bösen Spiel machen. Er würde lächeln, würde sich bedanken. Aber was wird in seinem Inneren passieren? Er würde in seinem Inneren denken, bin ich meinem Sohn nicht mehr wert? Da habe ich ihn großgezogen, habe viel Zeit in ihn investiert, habe meine ganze Liebe, meine Hingabe in diesen Bengel investiert. Und jetzt kommt er zu meinem 70. und das Beste, was er da mir geben kann, ist so eine Plastiktorte, die er für ein paar Cent auf dem Flohmarkt gekauft hat, aus einer Kiste rausgekramt hat und von der er sogar hofft, er kann sie wieder mitnehmen. Bin ich ihm eigentlich nicht mehr wert? Ja, das klingt jetzt alles auch ein bisschen humorvoll, sollte es auch. Aber die Situation, die wir hier im Maleachi-Buch haben, ähnelt dieser Szene ganz deutlich. Es geht hier ab Vers 6 in Kapitel 1 um das Verhältnis eines Vaters zu seinem Sohn. Israel ist der Sohn und Gott ist der Vater. Und die Frage, die sich hier in diesem Kapitel stellt, was ist der Sohn, also Israel, bereit, seinem Vater zu geben? Gottes Einstellung dazu ist ganz klar. Und so überschreibe ich hier diesen zweiten Brief. Gott sagt hier in diesen Versen ganz deutlich, Gott will nicht die Reste, die in unserem Leben irgendwo übrig bleiben, die wir aus irgendeiner Kiste herauskramen, von der wir sagen, das ist kostengünstig, das kostet uns nicht viel. Nein, Gott will das Beste. Und Gott ist es wert, dass wir ihm das Beste in unserem Leben geben. Wir versuchen mal in einigen Schritten durch diese Verse durchzukommen. Ich werde sie versuchen ein bisschen zu erläutern, wo hier der Schwerpunkt liegt und was Gott damit aussagen will. Dieser große Block, der in Kapitel 1 steht, der lässt sich wunderbar einteilen in vier Teile. Das habt ihr auch auf euren Zetteln, die ich ausgeteilt habe. Die Struktur jetzt von Maleachi 1, die Verse 6 bis 14, ist ganz einfach. Zunächst mal sagt Gott, dass die Israeliten ihm die Reste gegeben haben. Das sind die Verse 6 bis 10. Das ist das Erste, was ihr auf eurer Seite seht. Die Israeliten gaben Gott die Reste. Kapitel 1, die Verse 6 bis 10. Dann gibt es einen ganz wichtigen Vers, das ist der Vers 11 in Kapitel 1. Und da sagt Gott etwas ganz Ungewöhnliches. Und da müssen wir gleich genau hingucken, was das bedeutet. Da sagt Gott nämlich, dass die Heiden es besser machen. Er sagt, die Heiden geben Gott das Beste. Das ist ganz ungewöhnlich. Danach, und daran merken wir, wie wichtig Gott diese Thematik ist, hat er nochmal genau die gleichen Gedanken. Die Verse 12 bis 14, erste Teil von 14, da sagt Gott wieder, die Israeliten geben Gott die Reste. Und in Vers 14b kommt wieder genau dieser Gedanke, dass die Heiden es besser machen. Die Heiden geben Gott das Beste. Also das ist der Gedanke in Kapitel 1. Und danach in Kapitel 2, als Gott dann noch die Priester gesondert anspricht, da geht es dann nochmal um seine Ehre. Das gucken wir uns auch nochmal ganz genau an. Aber nehmen wir mal diesen ersten Gedanken. Die Israeliten gaben Gott die Reste. Was wird hier in diesen Versen gesagt? Nun, erstmal stellen wir fest, dass die Ursache, dass die Israeliten Gott die Reste gaben, in einer fehlenden Gottesfurcht lag. Ich lese mal ab Vers 6. Oder erstmal nur den Vers 6. Ein Sohn ehrt den Vater und ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich nun Vater bin, wo ist meine Ehre? Und wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht? Also Gott sagt, mir wird keine Ehre gegeben und keine Furcht. Beides zusammen ergibt Ehrfurcht und darum geht es. Wenn wir im Alten Testament von Gottesfurcht lesen, dann ist Ehrfurcht damit gemeint. Gott Ehre zu geben, ihn zu fürchten, ich werde das gleich noch ein bisschen erklären, aber das fehlte hier. Die Menschen hatten damals keine Gottesfurcht. Wie wirkte sich das aus in ihrem Leben? Nun, sie gaben Opfertiere, die dem Gesetz Gottes widersprachen. Wenn man Gott damals Opfertiere geben wollte, dann waren gute Opfertiere vorgeschrieben. Die Opfer, um die es hier geht, in Kapitel 1, das sind keine vorgeschriebenen Opfer, wo man auch noch festlegte, welches Tier beispielsweise geopfert werden sollte, sondern die Opfer, die hier beschrieben sind, sind freiwillige Opfer. Sowas gab es auch im Alten Testament. Wenn jemand also ungezwungen vom Gesetz Gott etwas geben wollte, aus Dankbarkeit oder um ihn zu ehren, dann konnte er ein freiwilliges Opfer geben, und um solche Opfer geht es hier. Aber eine Sache hat Gott vorgegeben. Er hat gesagt, selbst wenn du freiwillige Opfer gibst, eine Sache muss zutreffen. Es muss ein gutes Opfer sein, ein gutes Tier. Kein fehlerhaftes Tier, kein lahmes Tier, kein krankes Tier, kein blindes Tier. Sondern wenn ihr schon freiwillig etwas geben wollt, sagt Gott, ich schreibe euch nicht die Höhe vor, aber die Qualität. Ich möchte das Beste von euch. Also vorgeschrieben waren gute, fehlerfreie Opfertiere, aber die Israeliten gaben damals minderwertige Opfertiere. Ich lese uns mal die Verse 7 und 8. Denn die Israeliten fragen ja in Vers 6 zurück, womit haben wir denn deinen Namen verachtet? Und jetzt antwortet Gott in Vers 7 und 8. Ihr, die ihr unreine Speise auf meinem Altar darbringt, doch ihr sagt, womit haben wir dich unrein gemacht? Und jetzt wiederum die Antwort Gottes, indem ihr sagt, der Tisch des Herrn, den kann man verachten. Auch wenn ihr Blindes darbringt, um es als Opfer zu schlachten, ist es für euch nichts Böses. Und wenn ihr Lahmes und Krankes darbringt, ist es für euch nichts Böses. So handelten sie damals und es war ihnen gleichgültig. Sie sagten, wir wollen Gott etwas geben, aber gaben ihm nur die minderwertigen Tiere. Das, was man unterm Strich sagen kann, ist dies hier. Ich glaube, dass sie ein hingegebenes Glaubensleben vorspielten. Woran wird das deutlich? Vers 14 ergänzt das noch. Wir haben in Vers 7 und Vers 8 gelesen, die Israeliten gaben diese kranken Tiere. Aber mit welcher Haltung gaben sie diese Tiere? Schaut mal Kapitel 1, Vers 14. Da sagt Gott, aber verflucht sei, wer betrügt. Und jetzt erläutert Gott das. Da gibt es in seiner Herde, also in der Herde eines Israeliten, ein männliches Tier, das sind die guten Tiere, und er gelobt es, schlachtet aber dann für den Herrn ein verdorbenes. Also nicht nur, dass sie schlechte Opfer gegeben haben, Folgendes ist passiert, Vers 14. Da hatte jemand gute Tiere in seiner Herde und er stellte sich vor das gesamte Volk und sagte, alles für den Herrn. Die besten Tiere für den Herrn, ich werde die besten Tiere für den Herrn geben. Er hat sie gelobt. Aber dann steht hier, dann hat er doch die Verdorbenen geopfert, vermutlich ohne, dass es jemand merkte. Also nach außen hin ein hingegebenes Leben gespielt, damit alle es hören, ich bin bereit, alles dem Herrn zu geben. Aber dann, wenn keiner hinschaut, schnell das lahme Tier geschlachtet. Und auf den Altar gelegt. Denn wenn die Tiere erstmal brennen, ein lahmes Tier, das verbrannt wird, riecht genauso wie ein gesundes Tier. Das merkt keiner mehr. Deswegen sage ich hier, sie spielten ein hingegebenes Glaubensleben. Natürlich, Gott kannte ihr Herz und deshalb klagt er sie auch an. Aber die Personen haben versucht, nach außen hin noch diesen hingegebenen Schein zu wahren. Vor 7, 8 Wochen war das, da waren wir als Team schon mal hier. Da habe ich dieses Bild in der Predigt gezeigt. Könnt ihr euch erinnern? Da muss ich es gar nicht mehr groß erläutern. Das ist eine Bibliothek, die von außen hin wunderbar aussieht. Was ist das Problem? Es ist leer. Solche Bücher stehen da drin. Das ist genau die Thematik, die hier beschrieben wird. Nach außen hin, ich gelobe, alles für den Herrn zu geben, aber da ist keine Substanz. Im Stillen, dann wird es keiner merkt, da wo keiner hinschaut, da ist nichts mehr da. Kein Inhalt. Für die jungen Leute, die hier sitzen, wisst ihr, was das ist? Das ist die goldene Himbeere. Was ist das denn? Ja. Der schlechteste Schauspieler kriegt diesen Preis. Normalerweise ehrt man ja die besten Schauspieler. Der schlechteste Schauspieler kriegt diesen Preis. Das ist die goldene Himbeere. Ich habe mir schon mehrfach die Frage gestellt, Matthias, wie echt ist eigentlich dein Christenleben? Das, was wir nach außen hin darstellen, will ich gar nicht schlecht reden. Es macht natürlich Sinn, auch nach außen hin ein Leben zu führen, das Gott ehrt, das Menschen dient. Aber stimmt mein Innenleben damit überein? Oder bin ich nicht eigentlich ein Schauspieler? Und ich habe mir schon mehrfach die Frage gestellt, Matthias, was wäre, wenn du eines Tages vor dem Herrn stehst und erwartest eigentlich einen Siegeskranz, so heißt es nämlich im Neuen Testament, dass wenn du diesen Lauf gelaufen bist mit dem Herrn, hingegeben gelaufen bist, dann wartet ein Siegeskranz auf dich. Was wäre denn, wenn ich eines Tages vor dem Herrn stehe und keinen Siegeskranz bekomme, sondern eine goldene Himbeere? Und Gott mir sagen muss, Matthias, du bist ein Schauspieler gewesen und eigentlich ein richtig schlechter. Du hast nach außen hin Dinge gelobt, alles für den Herrn, aber dort, wo viele Menschen nicht hinschauen, manche schon, da ist es dann deutlich geworden, was wirklich drin steckt. Und ja, wir neigen alle dazu, in zwei Welten zu leben. Dort, wo wir in der Gemeinde wahrgenommen werden, da ist in der Regel nur die gute Fassade sichtbar. Aber wie sieht's zu Hause aus? Meine Frau und meine Kinder, die erleben mich zu Hause so, wie ich wirklich bin. Denn da kann ich nicht mehr das aufrechterhalten, was ich so vielleicht in der Gemeinde aufrechterhalten kann. Da, wo man mich nur stundenweise sieht, ist das, was ich dem Herrn gelobe, das, was ich an Hingabe bekenne, bekunde durch Worte, durch Lieder, durch Gebete, spiegelt das wirklich meinen inneren Menschen wider? Das ist die Frage, die mir hier gestellt wird. Matthias, bist du ein Schauspieler? Damals spielten sie ein hingegebenes Glaubensleben. Die Worte waren gut, aber es war nicht viel dahinter. Das Letzte, was hier auch noch zu passt, ist dieser Gedanke. Gott drückt das mit ganz drastischen Worten aus, was sie hier tun. Und zwar sagt Gott, das, was ihr mir gebt, denkt da doch mal ein bisschen drüber nach, das würdet ihr keinem Menschen anbieten. Aber mir wollt ihr es geben. Vers 8b. Da sagt Gott zu den Israeliten, als sie diese Tiere opferten, da sagt er, bring es doch mal deinem Statthalter. Wird er Gefallen an dir haben oder dein Angesicht erheben? Und ja, das ist so. Das, was wir Gott manchmal geben, wir würden es vielleicht gar nicht mal einem anderen Menschen anbieten, einem, dem wir vielleicht auch etwas Ehre entgegenbringen. Ein Statthalter ist so ein Mann, dem man Ehre entgegenbrachte. Aber so einem Menschen haben sie es auch nicht angeboten. Das sind ganz drastische Worte, mit denen Gott hier beschreibt, wie er von seinen Kindern behandelt wird. Also die Israeliten gaben Gott damals die Reste. Seine Schlussfolgerung ist die, also wenn das so aussieht, wenn ihr so opfert, dann macht doch den Tempel einfach zu. Vers 10. Wäre doch nur einer unter euch, sagt Gott, der die beiden Torflügel zuschlösse, damit ihr nicht umsonst auf meinem Altar Feuer anzündet. Er sagt, diese Opfer, die sind umsonst. Dann könnte man genauso gut den Tempel zumachen. Ihr habt in euren Notizen dieses Bild von dem Tempel. Hier ist das Tempelgebäude. Der Opferaltar, Brandopferaltar, steht hier. Direkt vor dem Tempelgebäude. Dort wurde geopfert und jetzt sagt Gott, diese Opfer sind unnütz. Macht doch einfach die Tore zu und dabei meint er dieses Tor. Natürlich, der Brandopferaltar stand ja vor dem Tempel, also er meint nicht diese Tempeltüren, sondern hier gab es nochmal ein großes Tor, das zum Innenhof führte. Und da sagt Gott, dann könnt ihr genauso gut die Türen zumachen, damit man gar nicht mehr opfert. Für uns heute, glaube ich, müsste man diese drastische Formulierung gebrauchen, dass Gott dann auch sagt, also wenn es so aussieht, dann macht doch die Gemeinde einfach zu, wenn ihr mir so dient. Ganz harte Worte. Aber dann ändert sich plötzlich die Atmosphäre in diesen Versen. Plötzlich spricht Gott davon, dass ihm Ehre gegeben wird, dass sein Name plötzlich groß ist. Und das ist ganz erstaunlich, das ist bei den Heiden, Vers 11. Da sagt Gott, denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang ist mein Name groß unter den Nationen. Und an allerlei Orten lässt man Opferrauch aufsteigen und bringt meinem Namen Gaben dar, und zwar reine Opfergaben. Denn mein Name, sagt Gott noch einmal, ist groß unter den Nationen, spricht der Herr der Herrscharen. Was ist damit gemeint? Was beschreibt Gott hier? Nun, die Nationen, das ist erstmal klar, Nationen sind nicht Israeliten, Nationen sind wirklich Heiden. Personen, die nicht aus dem Volk Israel kommen. Und von daher ist das ein ganz ungewöhnlicher Gedanke. Es kann doch nicht sein, dass andere Nationen, die anderen Göttern dienen, plötzlich Gott reine Opfergaben darbringen. Manche Personen würden sogar sagen, ach guck, dieser Vers hier, der ist ja ein Beleg dafür, dass eigentlich alle Religionen Gott opfern können. Hauptsache, man macht es von Herzen. Versteht ihr? Dann sagt man, ist es egal, an welchen Gott du glaubst? Hauptsache, du tust es von Herzen und darüber freut Gott sich. Nein, nein, so ist das nicht gemeint. So ist das mit den Heiden nicht gemeint. Sondern, wer sind diese Heiden, um die es hier geht? Schreibt euch vielleicht diesen Gedanken mal auf. Der Vers 11, den übersetzt man besser in der Zukunftsform. Es geht hier gar nicht um die Heiden, um die Nationen zur Zeit Maleachis. Es geht um andere Heiden. Besser übersetzt man hier, denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang wird mein Name groß sein unter den Nationen. Genauso kann man das übersetzen. Und an allerlei Orten wird man Opferrauch aufsteigen lassen und wird meinem Namen Gaben darbringen, und zwar reine Opfergaben, denn mein Name wird groß sein unter den Nationen. Also Maleachi schaut in die Zukunft. Und wen sieht er dort? Also es ist eine Prophetie über die Bekehrung der Heiden. Maleachi sagt hier voraus, es wird eine Zeit geben, da wird es Heiden geben, die haben sich bekehrt, und die werden Gott dienen von Herzen und werden ihm reine Opfergaben darbringen. Zwei Möglichkeiten, wer diese Personen sein könnten. Oder vielleicht fällt euch auch ein Gedanke ein. Wer könnte das sein? Diese Heiden von Maleachi aus, die sich zukünftig bekehren und die ihm reine Opfergaben darbringen. Wer könnte das sein? Wir, ist ein guter Gedanke, ja? Gibt es noch eine Möglichkeit? Das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Guck mal, das Wir kommt auch noch, Adeline. Aber erstmal das, die Bibel spricht davon, dass es wirklich eine Zeit gibt, in der bekehrte Heiden Gott ehren werden. Man nennt diese Zeit oft auch das Millennium oder das tausendjährige Reich. Das gibt es jetzt noch nicht. das ist doch aus unserer Perspektive noch zukünftig. Es wird eine Zeit geben, ein tausendjähriges Friedensreich, da werden bekehrte Heiden leben und werden Gott ehren. Also das wäre eine Möglichkeit, dass Maleachi hier bis ins tausendjährige Reich schaut. Aber die zweite Möglichkeit ist wirklich diese hier. Ja, ich glaube, dass Maleachi hier die Gemeindezeit sieht. Ich glaube, dass Maleachi uns sieht. Wenn du heute Abend hier sitzt und du bist ein gläubiger Mensch, du hast dich für Jesus entschieden, dann bist du ein bekehrter Heide aus der Perspektive des Alten Testaments. Denn du gehörst nicht zum Volk Israel, aber du glaubst an den Messias. Du bist ein bekehrter Heide. Ich bin ein bekehrter Heide. Maleachi sieht dich und mich. Und Maleachi sagt damals dem Volk, es wird eine Zeit geben, da machen es die Heiden, also die bekehrten Heiden, besser als das Volk Israel. Und wisst ihr was? Da werde ich ganz still, wenn ich das lese. Und diese Frage hier, die kommt in mir auf. Machen wir es wirklich besser? Ja, ich glaube, wir haben die Möglichkeit. Wir als bekehrte Heiden, in uns wohnt der Geist Gottes. Das ist eine ganz andere Voraussetzung, als das Volk Israel es damals hatte. Das Volk Israel war das erwählte Volk und nur in bestimmten Personen wohnte der Geist Gottes. Heute wohnt in jedem bekehrten Heiden der Geist Gottes. Und wir haben die Möglichkeit, nicht als Schauspieler eine Fassade aufrechtzuerhalten, sondern von Herzen Gott zu dienen. Die Möglichkeit haben wir durch den Geist in uns, durch Christus in uns. Aber machen wir es wirklich besser? Oder hat sich bei uns auch so eine erkaltete erste Liebe eingestellt, dass wir nur noch formal Gott dienen, aber die Hingabe fehlt? So, das sind die Gedanken bis Vers 11. Danach, ab Vers 12, gibt es jetzt nicht grundsätzlich was Neues, von daher gehe ich auf diese Verse gar nicht groß ein. Sondern noch einmal, ab Vers 12 beschreibt Gott ganz ähnliche Situationen. Das Volk Israel gibt Gott die Reste. Vers 12 bis 14a. Und dann in 14b, wieder genau, oh, das habe ich hier gar nicht drauf, sehe ich gerade. Ne? Aber da gehe ich jetzt gar nicht drauf ein, auf die nächsten Verse bis Vers 14. Weil es ja wieder nur das Gleiche ist. Die Israeliten geben Gott die Reste und die Heiden werden Gott das Beste geben. Bis Vers 14. So, und die Lösung, auch für uns, die Lösung, wie wir Gott das Beste geben können, haben wir jetzt in dieser Rede an die Priester, Kapitel 2, ab Vers 1. In diesen Versen lesen wir, dass Gott das Beste zu geben bedeutet, ihn zu ehren. Sich ihm hinzugeben. Ihm das ganze Leben anzuvertrauen. Was bedeutet das, Gott zu ehren, ihn zu ehren? Nun, in dieser Rede an die Priester stellen wir erstmal Folgendes fest. Verwundert uns nicht, weil ja das gesamte Volk damals Gott nicht ehrte. Auch die Priester taten das nicht. Die Priester ehrten Gott nicht. Woran machte sich das deutlich? Nun, zunächst mal, mangelnde Ehre Gottes macht sich daran fest, dass sie nicht mehr auf Gottes Wort hörten. Ich lese mal Kapitel 2, Abvers 1 bis 2a. Und nun für euch, ihr Priester, dieses Gebot. Wenn ihr nicht hört und wenn ihr es euch nicht zu Herzen nehmt, meinen Namen Ehre zu geben, spricht der Herr der Herrscharen, dann sende ich den Fluch unter euch und so weiter. Hier setzt Gott das ihn ehren und das auf ihn hören gleich. Wer ihn ehrt, hört auf Gott. Und damals hörte man nicht mehr auf das Wort Gottes. Wenn es mein großer Wunsch ist, Gott zu ehren, dann muss ich mich fragen, Matthias, bist du ein Bibelleser? So einfach ist das. Gott zu ehren geht ohne dieses Buch nicht. Es geht nicht. Gott zu ehren erschöpft sich nicht in Anbetungslieder singen. Gott zu ehren bedeutet, sein Wort zu lesen, sein Wort zu achten, sein Wort zu leben. Das heißt, Gott zu ehren. Auf sein Wort zu hören. Aber das taten selbst die Priester damals nicht mehr. Das Zweite, was die Priester taten, ist ganz dramatisch. Eigentlich waren die Priester da, um Menschen auf den richtigen Weg zu führen. Und dann kamen Ratsuchende zu ihnen und sie führten sie in die Irre. Das ist kaum zu glauben. Vers 8. Ihr aber, sagt Gott zu den Priestern, ihr seid abgewichen vom Weg. Ihr habt viele durch falsche Weisung zu Fall gebracht. Nicht nur, dass sie selbst das Wort Gottes nicht mehr lasen, dann kamen Menschen zu ihnen und wollten wissen, was ist der richtige Weg, und die haben sie in die Irre geführt. Sie konnten ja auch nichts anderes mehr, sie kannten das Wort Gottes ja nicht mehr. Also sie führten Ratsuchende in die Irre. Und das Dritte, sie haben nicht mehr nach dem Willen Gottes gefragt, sondern haben sich an Menschen orientiert. Ich nenne das mal, sie waren korrupt. Vers 9. Da sagt Gott, so habe denn auch ich euch verächtlich und niedrig gemacht für das ganze Volk, weil ihr meine Wege nicht beachtet, und jetzt kommt's, und die Person anseht, wenn ihr Weisung gebt. Das heißt, sie haben immer noch Weisung gegeben, aber sie haben nicht danach gefragt, was ist der Weg Gottes, sondern sie haben danach gefragt, wie viel bezahlt mir die Person? Ist das eine wichtige Person, dann behandle ich sie auch anders als eine unwichtige Person. Sie sahen die Person an und haben dementsprechend ihre Weisung und ihre Ratschläge verändert. Sie waren korrupt. Und darauf reagiert Gott ebenfalls ganz hart. Ich habe euch hier mal einen Vers mitgebracht, der wird euch vielleicht sogar bekannt sein. 1. Samuel 2, sehr bekannter Vers. Dort geht es auch drunter und drüber im Samuelbuch in den ersten Kapiteln. Dort sind einige Priester, die gar nicht nach dem Willen Gottes leben, unter anderem der Eli, seine Söhne auch nicht. Und das hier wird Eli und seinen Söhnen gesagt. Da sagt Gott nämlich zu ihnen, die mich ehren, werde auch ich ehren. Das taten die Priester zur Zeit Maleachis nicht und auch nicht zur Zeit Samuels. Und dann sagt Gott weiter, und die mich verachten, sollen wieder verachtet werden. Und so reagiert Gott auch hier in Maleachi 2. Er merkt, die Priester ehren Gott nicht. Und deswegen wird Gott auch die Priester nicht ehren. Oder so wie er es hier in 1. Samuel Kapitel 2 ausdrückt, er wird sie verachten. Wie tat Gott das? Was heißt das hier bei Maleachi, wenn Gott sagt, dann ehre ich eure Priester auch nicht mehr? Nun, das bedeutet, dass der Dienst der Priester plötzlich wirkungslos bleibt. Ich lese uns nochmal Vers 2. Da sagt Gott, wenn ihr nicht hört und wenn ihr es euch nicht zu Herzen nehmt, meinem Namen Ehre zu geben, spricht der Herr der Herrscharen, dann sende ich den Fluch unter euch und verfluche eure Segensgaben. Ja, ich habe sie schon verflucht, weil ihr es nicht zu Herzen nehmt. Wenn Gott sagt, ich verfluche eure Segensgaben, dann meint er damit, das, was die Priester tun sollten am Volk, das waren Segensgaben. Sie sollten zum Segen für das Volk da sein. Aber die Priester konnten den Segen ja nicht bewirken. Wenn Gott das nicht segnet, was die Priester da tun, dann wird da gar nichts draus. Und Gott sagt, ihr Priester, ihr könnt tun und machen, was ihr wollt. Ich werde eure Segensgaben nicht mehr segnen. Er sagt, ich werde sie verfluchen. Euer Dienst wird keine segensreiche Auswirkung mehr auf das Volk haben. ihr könnt so viel Opfergaben bringen, wie ihr wollt. Das wird kein Segen mehr für das Volk sein. Ich sag mal für uns heute, du kannst predigen so viel, wie du willst. Wenn Gott das nicht segnet und wenn er das nicht im Herzen der Menschen aufgehen lässt, da kannst du noch so schöne Worte gebrauchen. Das verändert nichts. Das verändert nichts im Leben von Menschen. Und das müssen wir neu verstehen. Also ihr Dienst wird wirkungslos bleiben. Letzter Gedanke, und ich merke selbst beim Reden, wie nah mir das auch geht und wie ermahnend das ist. Aber solche Botschaften gibt es auch in der Bibel. Auch Ermahnung ist etwas Wohltuendes und Richtungsweisendes für uns. Aber jetzt kommt ein ganz großer Gedanke. Gott beschreibt nämlich in wenigen Versen, wie der ideale Priester aussehen soll. Er beschreibt hier, wie Levi gelebt hat und wie der Bund mit Levi mal gedacht war. Das beschreibt Gott ab Vers 4. Hier gibt es mehrere Dinge, die habe ich jetzt gar nicht alle aufgeführt. Er beschreibt dort, wie Levi und wie der ideale Priester mit Weisung umgehen soll, mit dem Wort Gottes umgehen soll. Lest euch das ruhig in Ruhe mal zu Hause durch. Der wesentliche Gedanke steckt in Vers 5. Was sollte ein Priester tun? In Vers 5 wird dreimal etwas über den Priester gesagt. Und Dinge, die man dreimal sagt, die sind wichtig. Die sind Gott ganz, ganz wichtig. Hier wird gesagt in Vers 5, mein Bund mit ihm, also mit Levi, war das Leben und der Friede. Und ich gab sie ihm. Er war Furcht und er fürchtete mich und vor meinem Namen erschauerte er. Also der Priester Levi, der ideale Priester, zeichnet sich durch Gottesfurcht aus. Und hier schließt sich der Kreis. Ganz am Anfang haben wir gesagt, dass das Volk so schlechte Opfer brachte. Gott nur die Reste gab. Und nicht und das Beste vorenthielt, lag an der mangelnden Gottesfurcht. Und jetzt sagt Gott, der ideale Priester, der fürchtet Gott. Das ist es. Mehr nicht. Der ideale Priester, das ideale Kind Gottes, fürchtet Gott. Was ist Gottesfurcht? Gottesfurcht heißt, vor der Größe und vor der Allmacht Gottes erschauern zu können. Die Größe Gottes zu sehen, erschüttert zu sein von der Größe Gottes, von der eigenen Niedrigkeit erschüttert zu sein und dann aber einem gnädigen Gott zu begegnen, und ihm dann das ganze Leben hinzulegen. Von der Größe und Erhabenheit Gottes erschauert sein. Wenn du so etwas erlebst, das ändert dein Leben grundlegend. Und das wird dir helfen, Gott nachzufolgen. Kennt ihr diesen Mann? Ich vermute nicht. Dieser Mann hieß George Mallory. Er war Brite. Er lebte von 1886 bis 1924. Und wir merken schon an seinen Lebensdaten, er ist relativ früh gestorben. 38 Jahre wurde er alt. George Mallory. George Mallory war ein sehr gebildeter und begabter Mann. Er studierte in Cambridge, ist danach Lehrer geworden, war auch Offizier. Und hatte eine große Karriere vor sich. Das tat er alles mit großer Hingabe, was er dort tat, auch als Lehrer. Aber seine große Leidenschaft war eine andere. Er war nicht ein leidenschaftlicher Offizier oder leidenschaftlicher Lehrer. Am leidenschaftlichsten tat er was? Er war der beste Bergsteiger seiner Zeit. George Mallory. Und dieser Berg hier, Das war seine große Sehnsucht. Welcher Berg ist das? Gut, man kennt ja nur einen großen Berg, oder? Ihr denkt schon richtig, das ist der Mount Everest. Das ist der größte Berg der Welt. Und George Mallory hatte ein großes Ziel, er wollte da oben hin, er wollte auf diesen Berg. Vor ihm hatte diesen Berg noch keiner bestiegen. Und er wollte der Erste sein, der da hochkommt und der diesen Berg besteigt. Er hat das einige Male versucht. Bei seinem letzten Versuch kam er ums Leben. Deshalb ist er nur 38 Jahre alt geworden. Und man weiß bis heute nicht, ob er oben war oder nicht. Manche vermuten, dass er beim Abstieg zu Tode kam, manche vermuten beim Aufstieg. Also man weiß nicht genau, hat er es wirklich geschafft. Aber bei seinem letzten Versuch ist er zu Tode gekommen. Kurz vor seiner letzten Besteigung hat ihn ein Reporter gefragt, warum machen Sie das eigentlich? Warum wollen Sie eigentlich da oben auf diesem Berg? Und die Frage macht Sinn. Ich stelle mir auch diese Frage, was will man da oben eigentlich? Ich habe mal so ein bisschen recherchiert. Die Durchschnittstemperatur da oben auf dem Mount Everest, wisst ihr, wie kalt das da ist? Ja? Minus 36 Grad Celsius. Ja, Moment, das ist nur die Durchschnittstemperatur. Ja? Die höchste Temperatur, also die niedrigste Temperatur, die dort gemessen wurde, ist wie? Minus 60 Grad Celsius. Was will man da? Also da bleibe ich doch viel lieber in meiner warmen Wohnung. Minus 60 Grad Celsius, was will ich da oben? Dort herrschen Windgeschwindigkeiten bis zu 285 Stundenkilometer. Was will ich da oben? Also, wenn du dort hochkletterst, es kann passieren, das Wetter schlägt um. Da ist es erstmal so schön wie hier. Plötzlich schlägt das Wetter um. Da kann über Nacht bis zu 3 Meter Neuschnee fallen. Was will ich da oben? Also dem George Mallory wurde gefragt, warum wollen Sie da eigentlich hoch? Und er hat eine Antwort gegeben, die hat ihn ja fast weltberühmt gemacht. Wisst ihr, was er gesagt hat? Er hat nicht gesagt, damit ich der Erste da oben bin, damit ich berühmt werde, damit ich in die Bergsteigerzeitschriften komme. Nee, er hat nur Folgendes gesagt. Er hat gesagt, weil es ihn gibt. Warum willst du da oben auf den Berg? Ja, weil es ihn gibt. Mir geht es nicht um Ruhm oder um Ehre oder um Geld. George Mallory hat damit gesagt, dieser Berg ist der höchste der Erde. Und wenn dieser Berg der höchste der Erde ist, dann verdient dieser Berg, dass ich da hochgehe. Ich gehe einfach hoch, weil es ihn gibt, weil er der größte ist. Das reicht an Motivation, um da hochzugehen. Und jetzt überlegt mal, wenn so ein junger Mann, und ich sag mal so ein bisschen salopp, wegen so einem blöden Felsen, so etwas unternimmt und sagt, dieser Berg ist es wert, dass ich mein Leben riskiere und ich gehe da hoch, egal ob ich jetzt Geld verdiene, ob ich Ruhm habe oder nicht, das ist alles egal. Ich gehe einfach da hoch, weil es ihn gibt, weil er der Größte ist. Wie viel mehr müsste uns die Größe Gottes bewegen, für ihn zu leben? Wenn man uns fragt, warum seid ihr eigentlich Christen? Ja gut, da können wir noch sagen, weil Christus für uns gestorben ist und weil wir unsere Schuld erkannt haben. Aber jetzt bist du Christ und man fragt dich, warum lebst du eigentlich für Gott? Was bringt dir das? Ruhm, Ehre, Geld, Anerkennung? Es wäre doch wunderbar, wenn wir hier bei dieser Frage, warum lebst du für Gott, leuchtende Augen bekommst und sagst, ja, weil es ihn gibt, weil er der Größte ist. Weil es keinen gibt, der über ihm steht. Er ist der Größte. Natürlich lohnt es sich, für ihn zu leben. Das bedeutet Gottesfurcht. Die Größe Gottes zu sehen, erschauert sein von der Größe Gottes und angezogen sein von der Größe Gottes. Und sagen, es lohnt sich. Egal, was das für mein Leben bedeutet, es lohnt sich. Was nehme ich mit? 4 Dinge. meine Schritte aus geistlicher Gleichgültigkeit. Was nehme ich aus diesen Versen mit? Erstens, erkenne neu die Größe Gottes. Wenn du Gott das Beste geben willst, es hilft nicht eine Ermahnung. Es hilft nicht, wenn man mir sagt, Matthias, reiß dich zusammen. Gib Gott mehr oder das Beste, was du hast. Ich werde das nur tun, wenn ich von der Größe Gottes erschauert, begeistert bin. Erkenne neu die Größe Gottes. Ich habe euch die Verse Jesaja 6, die Verse 1 bis 5 hier angegeben. Sehr bekannte Verse. Die Berufung Jesajas, wo Jesaja plötzlich mit geöffneten Augen die Größe Gottes sieht. Ich wollte es euch eigentlich gar nicht lesen, jetzt lese ich es doch. Das sind so großartige Verse. Jesaja 6, die Verse 1 bis 5. Da heißt es, im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenen Thron. Und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Und dann müsste man Vers 6 auch noch mit dazu nehmen und Vers 7. Da flog einer der Seraphim zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte und er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt. So ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Das ist Gottesfurcht. Gott zu erkennen, seine Gnade auch in der Sündenvergebung zu erkennen, erschauern vor der Größe Gottes. So, das ist das Erste. Das Zweite, wenn du schon die Größe Gottes erkennst, dann lass Gott in deinem Leben auch wieder groß werden. Das ist mir ein ganz lieber Vers hier, Johannes 3, Vers 30. Da spricht Johannes der Täufer und sagt was über Jesus und über sich? Da sagt er, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Wenn du die Größe Gottes erkennst, dann lass auch Gott in deinem Leben groß sein. Nicht nur in deinem Kopf und in deinem Herzen, sondern auch in deinem Leben. Von daher stellt sich mir dann die Frage, was bin ich bereit, Gott zu geben? Die Frage möchte ich dir und mir mitgeben an dem heutigen Abend. Nimm das mit nach Hause. Was bin ich bereit, Gott zu geben? Was ist mir mein Vater im Himmel wert? Ein Mann hat das hier mal so ausgedrückt. Was sollte man Gott geben? Es gibt ein Andachtsbuch, das ist so überschrieben. Ich finde das einen ganz großartigen Satz. Mein Äußerstes für sein Höchstes. Alles, was ich bin und habe, gehört ihm. Und ich gebe ihm das, damit Gott geehrt wird. Nicht damit ich groß rauskomme, sondern dass Gott geehrt wird. Und ich glaube, das sind jetzt auch die, ist der letzte Vers, den ich jetzt noch lese und dann bete ich noch mit uns. Ich glaube auch, dass in Jesaja 6 das die Konsequenz von Jesaja ist. Er sieht die Größe Gottes. Er ist erschauert, erschüttert. Er erlebt die Vergebung Gottes. Und dann lesen wir folgende Konsequenz. Vers 8. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Hingabe. Das ist Hingabe nach der Erkenntnis der Größe Gottes. Hier bin ich, sende mich. Ich bete noch. Stehen wir bitte dazu auf. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir herzlich für diese Botschaften, die du durch Maleachi an das Volk Israel gegeben hast. Die sind uns so nah, weil wir uns an vielen Stellen so verwandt mit den Israeliten fühlen. Wir lesen davon, wie das, was an großer Liebe mal da war, erkaltet ist im Leben des Volkes. Und damit ist auch die Hingabe geschwunden. Und was sie dir früher noch von Herzen gegeben haben, das halten sie jetzt zurück. Sie geloben dir öffentlich noch alles, aber das, was dann gegeben wird, ja, das ehrte dich nicht. Wir danken dir sehr für diese Prophetie, die du Maleachi mitgegeben hast, dass es eine Zeit geben wird, in der es anders sein kann. Danke, dass wir in dieser Zeit leben. Danke, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast. Danke, dass dein Geist in uns wohnt. Und dort, wo unsere Liebe erkaltet ist, da möchte ich dich bitten, dass du uns zu einer ganz neuen Hingabe führst, die aber nur über diesen einen Weg geht, dass wir deine Größe neu erkennen. Danke für deine Größe, für deine Allmacht, für all das, was du in unserem Leben getan hast. Also beten wir, dass wir unser Leben auch auf dich ausrichten, dass wir dir auch diesen Satz sagen, hier bin ich, sende mich. Denn es lohnt sich für dich zu leben und du bist es wert. Einfach weil es dich gibt, weil du derjenige bist, der über allem steht. Danke, dass du uns dort wieder neu auch hin zurückführen kannst. Amen.